Hallihallo, allerseits Zeit für unser Abendgebet. Ja, bei uns scheint die Sonne noch, bei euch ist es schon Abend. Ich sehe es an den Zuschriften, die gerade reinkommen, wo es dann öfter heißt, guten Abend, sind wir noch ein bisschen weiter entfernt davon. Aber die Distanzen, die zeitlichen und auch die räumlichen haben uns ja hier überhaupt nie Probleme bereitet, in dem Miteinander hier in unserer Gemeinschaft im Kanal und vor allem in der Gemeinschaft auch hier beim Abendgebet. Ich bin sehr, sehr froh und Andreas auch, dass so viele Menschen sich hier immer wieder einfinden. Wir sehen es an euren Zuschriften, wir sprechen auch mit einigen von euch und der Sinn dieser Einrichtung ist tatsächlich, dass wir alle uns immer wieder stabilisieren, dass wir, wie es im Alten Testament bei Jesaja heißt, immer wieder rüsten, nachdem wir erschrocken die eine Meldung oder die andere wahrgenommen haben oder auch die Anordnungen, die man uns so zumutet, mit all dem, was dazugehört an Einschränkungen, an Blockaden, an Bedrängnis. Und ich bekomme auch immer wieder Post von manchen von euch, die in der Bibel viel lesen und die dann, wenn wir hier sprechen von den Wesenhaften, sich melden und sagen, ja, nee, das dürft ihr aber nicht machen, weil davon steht nichts in der Bibel und diese Wesenhaften oder auch Engel oder von was ihr manchmal sprecht, also da müsst ihr euch schon an die Regeln der Bibel halten. Ich möchte dazu mal ein paar Dinge äußern. Wenn ein Mensch, und es gibt einige davon, in seinem Leben schon mal mit dem feinstofflichen Auge Wesenhafte erblicken konnte, dann wird kein Schriftwerk dieser Welt ihn je mehr vom Gegenteil überzeugen können. Ich selber gehöre zu diesen Leuten, die durchaus das eine oder andere Mal Wesenhafte sehen durften. Ich spreche nicht oft darüber, weil man dann immer, das klingt immer so, als ob man was ganz Tolles gemacht hat oder etwas ganz Tolles zuteil geworden ist und man sich damit abhebt. Nein. Deswegen rede ich selten darüber, aber hin und wieder möchte ich meine wesenhaften Freunde hier verteidigen. Als ich die Bücher im Lichte der Wahrheit, diese drei Bände bekam, hat sich für mich endlich das bestätigt gehabt, was ich als Kind schon gesehen habe. Die Wesenhaften, und die werden in dieser Gralsbotschaft von Abdruschin eingehend und sehr eindrücklich beschrieben. Und wir können da vieles ableiten, was wir vielleicht schon erlebt haben, aber nicht einordnen konnten. Aber wo wir in Momenten gedacht haben, Mensch, das war ja jetzt vielleicht interessant. Was war denn das? Aber meistens sieht man Wesenhafte, ob das Elfen sind oder kleine Wichtel, die sieht man meistens aus den Augenwinkeln, während man Engel nur dann erblicken darf, wenn es wichtig ist für einen selber. Auch das ist mir als Kind zuteil geworden, ein einziges Mal. Und mein eindrücklichstes Erlebnis war das Erblicken einer Fee mit einem Zauberstab. Also im Märchen heißt das Zauberstab. Ich weiß nicht, wie man diesen Stab in Wirklichkeit nennt oder wie die Wesenhaften ihn ausdrücken oder bezeichnen würden. Aber das war eine sehr besondere Begegnung, wo ich jetzt auf die Inhalte gar nicht eingehen möchte. Und wenn man das erlebt hat, dann kann man auch mit diesem Nachdruck, mit dem ich das zuweilen tatsächlich tue, über die Wesenhaften sprechen. Ja, es ist richtig, es ist nicht so vielen Menschen zuteil geworden. Die Frage ist, warum? Und diese Frage ist gar nicht so schwer zu beantworten. Weil die Wesenhaften aus dem Gedächtnis der Menschen ausradiert wurden und ihre Existenz in das Land der Märchen und Legenden geschoben wurde. Wir erinnern an das Mittelalter, an die Zeit der Inquisitionen, an die Hexenverbrennungen. Da hat es sich sehr häufig gehandelt um Frauen oder auch Männer, die mit den Wesenhaften im Austausch standen. Und so wie wir lernen dürfen, auch in der Peripherieliteratur um die Gralsbotschaft herum, um das dreibändige Werk im Lichte der Wahrheit, so sind es ja immer wieder Mechanismen der Gesellschaften, der Kirche gewesen, die den Menschen abgetrennt haben, die darüber gerichtet haben, die gesagt haben, die Wesenhaften gibt es nicht, das ist Teufelszeug. Es gab Austreibungen, Teufelsaustreibungen, weil Menschen diese Wesen gesehen haben. Und wenn man sich die totalitären Züge dieser heutigen Zeit genauer ansieht, dann hat man das Gefühl, ja, so weit entfernt sind wir heute vielleicht auch gar nicht von solchen Methoden. Und wenn wir uns vorstellen, was es bedeutet, wenn man eventuell in einem der früheren Leben für so etwas auf den Scheiterhaufen musste, ja, dass damit natürlich eine Information als Beeindruckung auf der Seele stattgefunden hat oder sich eingeprägt hat, die man dann mit hinübergenommen hat und auch wieder bei der nächsten Inkarnierung hier mit hergebracht hat. Was vielleicht eine innere ablehnende Haltung bedeutet, nach der, wenn man so etwas mal hört, man sagt, lass mich in Ruhe damit, ich will nichts davon hören. Und wir stehen ja heute nicht selten vor Menschen, die all das, was geistigen Ursprungs, was spirituellen Ursprungs, was wesenhaften Ursprungs ist, kategorisch von sich weisen und damit nichts zu tun haben wollen. Eventuell, weil sie in einem anderen Leben eine ungute Erfahrung damit gemacht haben könnten. Ich bleibe ganz vorsichtig. Und wenn nicht am eigenen Leib, so vielleicht mit jemandem, den man sehr geliebt hat und der dann plötzlich dran glauben musste. Und dann ist man in diesem Leben in einer ganz starren Haltung und dann kann man sagen, ja, Mai, so bin ich eben. Man kann aber auch sagen, naja, vielleicht ist ja doch was dran. Und vielleicht könnte ich mich ja doch mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigen. Dann kann ich immer noch entscheiden, ob das was für mich ist oder ob ich das ablehne. In dem wunderbaren Buch von Christopher Vasey, Die Kraft der Naturwesen, da können wir viel erfahren über Helfer in der Natur, die übrigens auch in der Bibel, in Bibeltexten vorkommen. Vasey hat da einige Stellen herausgegriffen und beweist, dass eben in den Kirchenlehren, in dem Bibelwerk doch einiges von dem drin geblieben ist, was man eigentlich gar nicht mehr mit den Menschen in Verbindung bringen wollte. Und so auch die Begegnung mit Engeln. Nun ist wahrscheinlich das beeindruckendste Erlebnis, wenn man die Bibel liest, die Geburt des Gottessohnes Jesus, wo in Bethlehem über dem Stall, in dem das Jesuskind zur Welt gekommen war, der große Bethlehemstern leuchtete und die Hirten auf dem Feld plötzlich Besuch hatten von einem Engel, der ihnen kündet, wer da gekommen ist. Und diese Hirten ehrfürchtig auf die Knie gegangen sind. Und es heißt dann auch immer in der Bibel, fürchtet euch nicht, wenn ein so hohes Lichtwesen vor einem steht. Denn das ist es natürlich, was den Menschen als allererstes packt, wenn er nicht vorbereitet ist auf so etwas. Wenn er sich gar nicht vorstellen kann, dass vor ihm ein Engel steht. Weswegen der Engel immer erst trösten muss und sagt, fürchtet euch nicht. Und ich habe heute mal für euch in das Alte Testament geschaut und habe zwei Stellen rausgesucht, wo geschildert wird, wie der Engel, wie die Engel die Helfer der Menschen sind und sie unterstützen und eben auch Hoffnung geben. Und zwar habe ich hier zunächst den 34. Psalm, also das ist ein Psalm Davids in der Bibel. Und dieser 34. Psalm gehört in die Reihe der Danklieder und ist der erste Psalm, der eben Engel als Behüter beschreibt für die Gottesfürchtigen. Also dieser Psalm stellt auch deutlich dar, wie es sich lohnt, in Gottes Vertrauen zu bleiben, die Verbindung aufrechtzuerhalten, wenn es einem gerade mal nicht gut geht, ins Gebet zu gehen und immer wieder in die Verbindung zu gehen, egal wie es um einen tobt oder tost, immer wieder in die innere Kraft, in die Balance zu kommen, durch die Verbindung nach oben. Und da heißt es hier unter anderem, ich will den Herrn allezeit preisen. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Armen sollen es hören und sich freuen. Preist mit mir die Größe des Herrn. Lasst uns gemeinsam seinen Namen erheben. Ich suchte den Herrn und er gab mir Antwort. Er hat mich all meinen Ängsten entrissen. Die auf ihn blickten, werden strahlen. Nie soll ihr Angesicht vor Scham erröten. Da rief ein Armer, und der Herr erhörte ihn und half ihm aus all seinen Nöten. Der Engel des Herrn umschirmt, die ihn fürchten, und er befreit sie. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Ja, bis hier erst einmal. Also da rief ein Armer. Arm muss ja nicht unbedingt im Sinne von Reichtum und Wohlstand sein oder dementsprechend dem fehlenden Wohlstand, sondern man kann auch eine arme Seele sein, indem man in der Dunkelheit tappt, verzweifelt ist und nicht weiß, wo ist Licht, wo kann ich hingehen. Und in solchen Situationen, es heißt ja auch, wenn die Not am größten ist, ist Gott euch am nächsten. Das heißt, wenn wir immer wieder in Zustände der Sorge fallen wollen, wo wir doch wissen, dass wir es nicht tun sollten, damit es uns nicht weiter herunterzieht, dann ist es wichtig, sich auszurichten nach oben, sich innerlich frei zu machen von allem, was über einem zusammenbrechen will und zu beten, Herr, hilf mir. Und dann heißt es, der Herr erhörte ihn und half ihm aus all seinen Nöten. Und vielleicht haben die einen oder anderen von euch das ja schon ausprobiert, gerade in einem solchen Moment, wo irgendwie gar nichts mehr ging, zu beten. Und auf einmal wird einem die Last vom Herzen genommen und man spürt wieder eine Art Leichtigkeit. Und oft ist es so, dass wenig später durch irgendwelche sogenannten Zufälle, zufallen kann ja immer nur etwas von oben, die Dinge dann wieder gerade gerückt werden und anders laufen, als wir es befürchtet hatten. Ja, und weiter heißt es hier in dem Psalm 34, selig der Mensch, der zu ihm sich flüchtet, dem Herrn. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Was heißt fürchten? In diesem Fall werden wahrscheinlich einige sagen, oh, warum soll ich ihn denn fürchten? Wir sollen Ehrfurcht haben und Respekt vor Gott und seinen Gesetzen. Und wie kann ich Ehrfurcht und Respekt haben vor etwas, vor jemandem, indem ich es genauer kenne, indem ich nicht leichtfertig darüber hinweggehe und sage, oh, was interessiert mich das? Habe ich nirgendwo in der Schule gelernt. Warum soll ich jetzt auf meine alten Tage damit anfangen? Jeder Moment, in dem wir anfangen, unser Bewusstsein dafür zu schärfen, ist richtig. Und je früher, desto besser. Und wer das tut, wird beschützt. Und wer dranbleibt, hat Schutz und Gnade. Und wer es verwirft und sagt, ist nichts für mich, der hat zuweilen schwere Herausforderungen vor sich. Und letztendlich zeigt die Geschichte immer wieder und auch die Erfahrung, dass jeder Mensch, so gut wie jeder Mensch, der vielleicht immer gesagt hat, ich bin Atheist, ich glaube an gar nichts, dass der spätestens in einem Moment der höchsten Not das Beten anfängt. Das heißt, es ist in uns drinnen, dieses Wissen. Es ist auch im Gewissen drin. Und warum müssen wir warten, bis wir in eine sehr schwierige Situation hineinkommen, die wir ja selber uns bereiten durch unser Verhalten, durch unsere Gedanken, Worte, Taten? Warum gehen wir nicht gleich den leichteren Weg, den schöneren Weg? Es ist doch viel schöner, wenn ich in Sorge bin, weil mich eine Meldung oder Ankündigungen aus der Ruhe gebracht haben, mich innerlich auszurichten und mit einer hohen Kraft zu verbinden, um dann wieder stabiler zu stehen, anstatt mich in diese Schraube reinzubegeben, die mich nach unten zieht und wo ich gar keine Hilfen mehr habe. Was ist das überhaupt für eine Frage der Entscheidung? Es ist doch ganz einfach und klar, was uns jetzt heute viel mehr hilft, als das, was uns nicht hilft. Weiter heißt es hier im Psalm 34, kommt ihr Kinder, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt, der Tage ersehnt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem, deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Oh, da ist so viel drin. Also wenn wir sehen, meide das Böse, tu das Gute, das ist immer wieder auch der Satz von Atrushin, halte den Herd deiner Gedanken rein, damit stiftest du Frieden. Und wenn es hier heißt, suche Frieden, jage ihm nach, dann finden wir hierin auch das Gebot, schaffe Frieden um dich herum, in deiner Familie, in deinem Umfeld, bei deinen Freunden und Verwandten. Ja, wir selber können viel ändern und dazu beitragen, dass es besser wird. Manche warten und sagen, ja, es muss erstmal der andere kommen. Manchmal wartet man ewig und dann ist es zu spät. Es ist doch viel besser, jetzt hier im Heute zu sagen, okay, es gibt noch eine Baustelle mit der und der Person. Wir haben Streit gehabt. Okay, ich hatte vielleicht auch einen Sturkopf oder nee, da war nur die Schuld oder der. Es ist jetzt die Zeit, wo wir diese Dinge klären sollen, um in den Frieden zu kommen. Wir müssen ihm nachjagen. Wir müssen diese Verhältnisse, die nicht mehr stimmen, die unfriedlich sind, die uns doch belasten, klären. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Frau, die Stress hatte mit einem ihrer Kinder, jahrelang mehr oder weniger keinen Kontakt. Und ich habe gefragt, wie geht's dir denn damit? Und sie sagte, oh, komme ich schon klar. Und ich habe gesagt, das glaube ich dir nicht. Wie kann man als Mutter damit klarkommen?
Ja, aber der hat ja auch das und das. Und da habe ich gesagt, nee, und bis hierher und nicht weiter. Und ich sage eben meine Meinung. Müssen wir immer die Meinung sagen? Halten wir auch immer ein, was uns auch in der Gralsbotschaft empfohlen wird, in einem ganzen langen Kapitel, dass wir unsere Kinder richtig behandeln? Dass unsere Kinder, wenn sie erwachsen sind, wenn sie volljährig geworden sind, wie Erwachsene zu behandeln sind und nicht wie früher, wo man gesagt hat, ich sag dir, das ist so und du machst das jetzt. Die Zeit ist dann vorbei. Wir müssen flexibler werden und wir müssen auch unser eigenes Verhalten dann neu überdenken und vielleicht auch neu ordnen. Und wir können das üben in der Unterhaltung. Ich spreche oft davon. Leide selber darunter, wenn ich sehe, wie viele Generationen Konflikte herrschen, wie viel Sprachlosigkeit in Familien herrscht. Abwendung, Bindungslosigkeit. Ich fange heute nicht mit dem Bindungsthema an, aber da ist ja eben auch schon eine Menge zu finden, wenn man anfängt zu suchen. Aber wir dürfen nicht den Zeigefinger ausfahren und auf andere zeigen und sagen, ihr müsst jetzt erstmal, du musst erstmal, du hast nämlich damals das und das. Nein, egal wer was wann gemacht hat. Wenn wir jetzt hier in diesem Kanal im Abendgebet doch schon etliche Schritte weiter sind. In der Erkenntnis, um was es geht, was der Sinn des Lebens ist und dass dieses irdische Leben ein kurzer Bestandteil unseres gesamten Seins ist. Wenn wir das also alles doch schon ganz schön viel wissen, dann sind wir in dem Vergleich zu anderen Menschen, die da noch nicht sind, ein Stück weiter, vielleicht ein Stück überlegener. Und jetzt sage ich wieder, stopp, bitte jetzt nicht sich selbst erheben und sagen, ich bin weiter als die anderen. Nein, es ist eine Gnade, wenn wir weiter sein dürfen. Aber wir müssen in der Demut bleiben damit und nicht sagen, ja, du bist ja noch nicht so weit. Dann haben wir das alte Problem wieder aufgekocht. Aber wenn wir schon einen Schritt weiter sind, dann tritt das in Kraft, was die früheren Generationen gesagt haben. Heute sagt man es manchmal auch noch. Der Klügere gibt nach. Wir sind da klüger und wir wissen, dass wenn wir diesen Schritt auf den anderen zutun, dass wir uns selbst damit helfen, leichter machen, befreien von so vielen Gewichten, die uns festhalten würden, wenn wir hinübergehen müssen eines Tages. Oder die nur alleine unser Verhältnis mit jemandem anderen, das belastet ist, denjenigen, der dann eventuell vor uns hinübergehen muss, festhalten, also praktisch hier auf der Erde verbunden halten und er kann gar nicht sich freimachen und in die Entwicklung darüber kommen, weil das ungeklärt ist und er bleibt erdverbunden. Das ist eine ziemliche Strafe, das ist nicht schön. Es ist die Zeit, dass wir diese wichtigen Dinge jetzt erkennen. Neulich hat jemand geschrieben, ach, das wollte ich überhaupt noch einstellen, das muss ich noch mal raussuchen. Hat eine Frau geschrieben, dass sie seit 2 Jahren hier im Kanal ist und all diese Entwicklungen mitmacht, freudig mitmacht und sagt, die Mikrobenzeit ist die Zeit für sie gewesen und weiterhin der Entwicklung. Und das allerschönste Geschenk, zwei Geschenke, das eine ist, dass sie die volle Verbindung im Gottvertrauen gefunden hat. Und die andere ist, dass sie sich mit ihrem Vater, der schon sehr alt ist, wieder versöhnen konnte. Ich weiß gar nicht, ob er schon hinübergegangen ist. Auf jeden Fall haben die nach vielen Jahren des Streites ein wunderbares Verhältnis bekommen. Beide glücklich, dass es geklappt hat, weil sie auf ihn zugegangen ist. Und wahrscheinlich hat er nur drauf gewartet und hatte selber die Kraft nicht. Die Augen des Herrn, heißt es im Psalm 34 weiter, sind den Gerechten zugewandt, seine Ohren ihrem Hilfeschrei. Das Angesicht des Herrn richtet sich gegen die Bösen, ihr Andenken von der Erde zu tilgen. Das ist der Prozess gerade, in dem wir sind. Die Aufschreien hat der Herr erhört. Er hat sie all ihren Nöten entrissen. Nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen und dem zerschlagenen Geist bringt er Hilfe. Viel Böses erleidet der Gerechte, doch allem wird der Herr ihn entreißen. Er behütet all seine Glieder, nicht eins von ihnen wird zerbrochen. Den Frevler wird die Bosheit töten, die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Niemals müssen büßen, die bei ihm sich bergen. Das ist so fantastisch und da ist so viel Stütze und Hilfe und Licht drin. Und wenn wir merken, wie ungerecht die Zeiten sind, man wird beschimpft als Leugner, als Verschwörungstheoretiker. Viele wenden sich ab. Ja, wenn die sich abwenden und ihr könnt da im Moment nichts tun, dann ist die Herausforderung, diesen Leuten Licht zu schicken. Und nicht etwa richtende Gedanken. Oh, wenn du so bist, dann wünsche ich dir so ungefähr. Nein. Richten tut alleine das Licht. Da haben wir gar nichts zu suchen. Da haben wir auch nichts zu tun. Wir dürfen in der Demut bleiben und im Gott vertrauen. Wenn sich jemand abwendet, müssen wir ihn gehen lassen. Vielleicht kann man ihm signalisieren, meine Tür steht dir immer offen, mir tut es leid, dass du jetzt gehst und dass diese Zeiten es tatsächlich geschafft haben, uns zu trennen, aber ich fühle mich von dir nicht getrennt. Ich bleibe für dich da. Wenn man solche Worte mitgibt und nicht in der Wut noch irgendwas hinterher brüllt, was man nicht mehr zurücknehmen kann, was raus ist, was gesagt ist, was als Form in diesem morphogenetischen Feld wirkt. Nein, lasst uns das alles aufgeben. Wir müssen uns ändern oder wie Goethe gesagt hat, stirb und werde. Das alte Ego, das müssen wir loslassen. Das Ich, Ich, Ich. Ja, wir können ruhig sagen, ich, ich, ich. Ich richte, ich gehe auf die anderen zu, ich verzeihe, ich vergebe, ich bitte um Frieden und ich bete. Danke.